Deutschlandfunk Interview.
Morgen schalten sich also per Video die Staats- und Regierungschefs zusammen. Thema Nummer 1, wie kommt Europa wirtschaftlich aus der Krise? Wie hoch soll das Recovery, also das europaweite Wiederaufbauprogramm, ausfallen? 500 Milliarden Euro schwer, so wie es Deutschland und Frankreich vorgeschlagen hatten. 750 Milliarden, so wie es sich die EU-Kommission vorstellt, oder 2 Billionen, so wie es das EU-Parlament fordert. Die Bundesregierung erwartet schwierige Verhandlungen. Wir haben es gerade eben gehört, denn die sogenannten sparsamen Vier, also Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark, stehen auf der Bremse. Sie wollen keine Zuschüsse vergeben, sondern nur Kredite, die zurückgezahlt werden müssen. Am Telefon begrüße ich dazu Daniel Caspari von der CDU. Er ist Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Mitglied des Handelsausschusses. Guten Morgen, Herr Caspari. Die Bundesregierung erwartet also schwierige Verhandlungen. Denken Sie, dass man zumindest bis Ende Juli zu Potte kommt?
Es wäre zumindest gut, wenn wir bis Ende Juli zu Potte kommen. Wir sind ja unabhängig von Corona beim europäischen Haushalt weit hinten dran. Der Haushalt soll nächstes Jahr zum 1. Januar in Kraft treten. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass im Prinzip auch jetzt schon die Anträge gestellt werden können, um Gelder aus dem nächsten Haushalt abzugreifen, zum Beispiel für den Bereich Forschung oder Entwicklung oder Strukturfonds in den ländlichen Räumen. Das heißt, wir sind schon hinten dran und wir bräuchten dringend eine Lösung vor dem Sommer.
Jetzt geht es ja vor allem auch um das Recovery, also das Wiederaufbauprogramm. Ich habe es gerade schon erwähnt, die sogenannten sparsamen Vier, die sind strikt gegen Zuschüsse, also gegen Gelder, die eben nicht zurückgezahlt werden sollen. Wie viel Taktik steht hinter diesem Widerstand, um am Ende nicht so viele Zugeständnisse zu machen?
Ja, ich denke, wir sehen schon eine Notwendigkeit, die, glaube ich, in allen Mitgliedstaaten gesehen wird, dass wir in dieser schwierigen Zeit zusammenstehen müssen und wirklich ein großes Hilfspaket auf den Weg bringen müssen. Nehmen wir allein Deutschland, das bisher ja von der Corona-Krise im Verhältnis zu anderen europäischen Mitgliedstaaten eher wenig getroffen ist. Aber wir sehen auch bei uns, wie Rekordanmeldezahlen beim Kurzarbeitergeld da sind, wie leider die Arbeitslosigkeit steigt, wie das wirtschaftliche Geschehen nach wie vor immer noch extrem gelähmt und eingeschränkt ist. Und die Situation ist in Mitgliedsländern wie Spanien und Italien nochmal ein Vielfaches schlimmer. Und zwar ausdrücklich nicht deshalb, weil die in der Vergangenheit die eine oder andere Hausaufgabe nicht gemacht haben. Das ist ein anderes Problem, sondern weil bei denen einfach der Ausbruch der Krankheit viel intensiver und damit auch der Lockdown und die wirtschaftlichen Einschränkungen viel härter waren. Ich bin mir sicher, das wird gesehen, auch bei den sogenannten sparsamen Vier. Aber was klar ist, wir müssen jetzt wirklich sicherstellen, dass eben hier nicht einfach Gelder bereitgestellt werden, die dann in den Mitgliedstaaten versickern, sondern dass diese Gelder auch sinnvoll in Zukunftsinvestitionen investiert werden. Und ich denke, wenn wir das absichern, dann wird es auch etwas Bewegung bei den sogenannten sparsamen Vier geben.
Aber kann man wirklich jetzt Milliarden Gelder in diese Länder pumpen, die vorher ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben?
Das gehört eben dazu. Und deswegen war ja der Streit ganz am Anfang der Pandemie, wenn Sie sich zum Beispiel zurückerinnern, was der italienische Premierminister Conte am Anfang gesagt hat, dass er quasi einfach Geld haben möchte und dann mit dem Geld im italienischen Haushalt quasi frei verfügen kann und machen kann, was er will. Und das ist natürlich eine Sache, die vollkommen inakzeptabel ist. Auf der anderen Seite habe ich Verständnis nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Damals hatten wir ja die Situation mit dem ESM, dem sogenannten, und der Troika, wo quasi den diesen Ländern von außen übergestülpt wurde, welche Reformen sie machen müssen, ohne dass sie da selbst großen Einfluss drauf hatten. Das war zwar sehr erfolgreich, wenn man sich Länder wie Spanien, Portugal, Irland anschaut, aber es war quasi eben von außen übergestülpt. Und ich bin wirklich überzeugt, der große Durchbruch war das, was Angela Merkel und Emmanuel Macron vereinbart haben, nämlich dass Geld kommt, aber dass wir uns gemeinsam auf ein Programm einigen, was muss in den Ländern passieren. Und da wissen wir ja eigentlich, was nötig ist. Wir haben jetzt schon das sogenannte europäische Semester, wo die Europäische Kommission Empfehlungen abgibt, welche Reformen in Mitgliedstaaten zu tun wären. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren die europäischen Kohäsions- und Strukturfonds, die ja genau dafür ausgelegt sind, die Länder weiterzuentwickeln. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir es jetzt schaffen, diese Gelder eben nicht den Mitgliedstaaten zu geben. Und die Mitgliedstaaten sagen dann der Kommission, was sie damit vorhaben. Und dann sagt die Kommission ja oder nein. Sondern wir als CDU-CSU-Gruppe setzen uns dafür ein, dass wir gemeinsam programmieren auf europäischer Ebene, also gemeinsam festlegen, genauso wie in den regionalen Strukturfonds, für was müssen diese europäischen Gelder in den Mitgliedstaaten ausgegeben werden, damit die Gelder eben nicht national irgendwo versanden, sondern dass wirklich in Zukunft investiert wird. Und dann kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass auch etwas Bewegung bei den sogenannten sparsamen Vier reinkommt. Interesse an einer guten Entwicklung in Europa haben doch alle. Auch Länder wie Österreich oder Finnland werden sich wirtschaftlich nur gut entwickeln können, wenn insgesamt der europäische Kontinent wieder auf die Beine kommt.
Herr Kaspari, die EU-Kommission hat ja das Wiederaufbauprogramm mit dem nächsten 7-Jahres-Haushalt verknüpft. Macht das die Sache komplizierter oder sogar vielleicht einfacher, weil es mehr Verhandlungsmasse gibt?
Ja, wir hätten uns gewünscht, dass der 7-Jahres-Haushalt, der wie gesagt nächstes Jahr zum 1. Januar in Kraft tritt, am besten schon vor der Europawahl beschlossen worden wäre, um einfach Planungssicherheit zu haben, entsprechend die Anträge für die Mittelabflüsse sicherzustellen und dann auch einen geordneten Übergang sicherzustellen. Ich denke, das Gesamtpaket macht die Lage nicht unbedingt einfacher, weil es alles komplizierter macht, noch mehr Interessen. Im Vorbericht wird ja zum Beispiel auch angesprochen, die Interessen, die wir haben im Bereich Migration oder im Bereich anderer Themen der Europäischen Union. Das heißt, es ist noch mehr auf dem Tisch, was die Sache komplizierter macht. Und das Nächste ist, es ist ja auch ein gewisser Trick gewesen der Europäischen Kommission zu sagen, wir wollen das verknüpfen mit dem nächsten 7-Jahres-Haushaltsplan, aber beginnen mit der Rückzahlung dann dieser 500 oder 750 Milliarden Euro erst im übernächsten 7-Jahres-Haushaltsplan ab 2028. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir auch dringend einhaken müssen. Es muss aus meiner Sicht sichergestellt sein, dass die gleichen Staats- und Regierungschefs und das gleiche Europäische Parlament und die gleiche Europäische Kommission, die entscheiden, wie diese Gelder ausgegeben werden. Das müssen die gleichen sein, die bitte auch entscheiden und sicherstellen, dass diese Gelder am Ende auch zurückgezahlt werden können. Und zwar nicht erst ab 2028, sondern aus meiner Sicht auch schon 1, 2, 3 Jahre früher.
Also etwas früher. Das EU-Parlament, auch die Bundesregierung, die stellen ja Bedingungen für die Auszahlung dieser Hilfen, nämlich, dass die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie gewahrt sind, also mit Blick auf Polen und Ungarn sind da zu nennen. Allerdings bedürfte das natürlich auch wieder Einstimmigkeit. Wie groß ist also die Wahrscheinlichkeit, dass auch aus dieser Ankündigung nichts werden wird?
Ich wünsche mir, und daran arbeiten wir, dass wir es wirklich schaffen, aus dem Europäischen Parlament und aus den Parlamenten der Mitgliedstaaten hier den Druck aufrechtzuerhalten. Ich sehe genau die Herausforderung, die Sie auch sagen. Im Europäischen Rat wird es schwierig, weil sich der Europäische Rat am Ende einstimmig festlegen muss und ob dann diejenigen, die besonders im Fokus stehen, Sie haben genannt Polen und Ungarn, ich kann das leider erweitern oder muss das leider erweitern, um Tschechien, um die Slowakei, um Malta. Es ist ein generelles Problem in vielen zentraleuropäischen Ländern im Moment. Deswegen ist ganz wichtig, wir müssen den Druck aufbauen. Dieser Druck muss aus dem Europäischen Parlament kommen und es ist einfach ein untragbarer Zustand, den wir in den Mitgliedstaaten erleben, wo teilweise Regierungschefs wie in Tschechien unter dem Verdacht stehen, sich persönlich zu bereichern aus europäischen Fonds. Und deswegen war das richtig, dass Günther Oettinger als Haushaltskommissar den Vorschlag gemacht hat, diesen Rechtsstaatsmechanismus und die richtige Mittelverwendung wirklich auch zur Bedingung zur Mittelauszahlung zu machen. Ich bin extrem enttäuscht, dass Ratspräsident Michel vor einigen Monaten schon vorgeschlagen hat, in diesem Verfahren eben dann auch die Mehrheitsfindung umzudrehen, die das System schon abgeschwächt hätte. Und deswegen war es gut, dass die Europäische Kommission wieder ihren alten Vorschlag erneuert hat. Und wir arbeiten wirklich dran, im Europäischen Parlament dieses Thema abzusichern. Wenn wir Rechtsstaatlichkeit, korrekte Mittelverwendung, Korruptionsbekämpfung in Europa nicht absichern, dann wird uns über kurz oder lang der Laden um die Ohren fliegen. Und ich halte das für das wesentliche Kernthema bei den Haushaltsberatungen in diesen Wochen.
Der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Kaspari, danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit.
Vielen Dank.